Ja, guten Tag. Ich möchte heute den probabilistischen Primzahltest von Miller und Raabe vorstellen. Wir haben bereits damit begonnen und festgestellt, dass Ausgangspunkt an dieser Legung der sogenannte kleine Satz von Fermat ist, der besagt, wenn wir eine Primzahl P haben, dann gilt für alle A aus Z B Stern, dass A hoch P minus 1 kongruent 1 modulo N. Die Idee ist nun, dass man für eine gegebene natürliche Zahl einen probabilistischen Primzahltest so durchführen könnte, dass man ein A aus Zn Stern zufällig wählt, ne? Man kann natürlich testen, ob A und N Teiler fremd sind, also das ist kein Problem. Und teste, ob A hoch N minus 1 kongruent 1 modulo N ist. Das hat natürlich P stehen. So. Wir haben uns überlegt, dass dies effizient möglich ist. Ja? Also mit der Methode des wiederholten Quadrierens, modulo n jeweils natürlich, also man muss sich vermeiden, dass Zwischenresultate beliebig groß werden, ja? Wenn man hier schnell exponentiell große Zahlen hat, wenn man in n rechnet, ja? Muss man aber nicht. Dann kann man das mit der Methode des wiederholten Quadrierens eben effizient machen. Ja? So, die Idee funktioniert natürlich nur dann, wenn ja, letztlich zwei Bedingungen erfüllt sind, also nämlich so eine Umkehrung des Satzes von Fermat gilt. Ja? Das heißt, wenn n nicht prim ist, dann existiert ein a, sodass a hoch p minus 1 nicht kongruent 1 modulo n ist. Ja? Aber das heißt ja nicht, wenn man das A zufällig trägt, will man ja nicht nur eine Wahrscheinlichkeit größer 0 haben, dass ein gutes A ist, sondern eine gute Wahrscheinlichkeit haben. Also, die Frage, die sich da stellt, ist letztlich nicht, die gibt es nur eins, sondern gibt es hinreichend viele, gibt es, also für zusammengesetztes N, hinreichend viele A aus Zn Stern, sodass A hoch N minus 1 eben nicht kongruent 1 ist, modulo N. Ja? Wenn das tatsächlich der Fall ist, dann funktioniert diese einfache Idee. Und die Antwort ist leider nein. Es gibt nicht nur endlich, sondern es gibt unendlich viele, viele zusammengesetzte Zahlen n, so dass die Fermat-Eigenschaft erfüllt ist. Das ist kein hinreichendes Kriterium für Primalität. Das sind sogenannte Carmichael-Zahlen, ersten sind 563 und 1729. Ja? Es gibt unendlich viele davon, aber sie sind relativ dünn gesät. Ja? Also die Chance, dass man auf solche trifft, ist nicht sehr groß, aber ich meine, probabilistische Primzahltests sollten ja für alle Inputs funktionieren. Ja? Der Probabilismus ist nicht über die Inputs, sondern über die Zufallsrate. Ja? Also das heißt, die Carmichael-Zahl macht uns diese einfache Idee kaputt. Ja? So. Nun, für Zahlen, die keine Carmichael-Zahlen sind, funktioniert die Idee jedoch. Ja? Also, für nicht. Carmichael-Zahlen. Würde die Idee funktionieren. Was bedeutet das, dass die Idee funktioniert? Ja, wenn eine Zahl nicht Carmichael-Zahl ist, dann bedeutet das zunächst mal nur, dass ein A existiert. Ja? Aber wenn ein A existiert, dann, das werden wir jetzt gleich zeigen, ergibt es eben hinreichend viele. Ja? Also, Lemma. Sei N. Zusammengesetzt und keine Carmichael-Zahl. Wir führen noch eine Notation ein. So, sei Fn gleich die Menge derjenigen Zahlen, die den Test erfüllen, ja. Die Behauptung ist, dass dann die Anzahl der Carmichael-Zahlen höchstens die Hälfte der Zahlen ist, die in Frage kommen. Ja, also wir haben keine Carmichael-Zahl. Das heißt, Fn ist nicht ganz Stern. So, dann ist auch höchstens die Hälfte. Ja? Dann gibt es hinreichend viele, die das Kriterium erfüllen. Ja gut.
Wieso gilt das?
Nun, wenn wir in der Situation sind, also Fn ist eine Untergruppe von Zn Stern. Ja? Und wenn Sie zwei Zahlen, A, B, die hoch n minus 1, Kongruent 1 modulo n sind, dann gilt das auch für das Produkt. Ja? Was ist abgeschlossen unter dem Produkt und erfüllt natürlich die Gruppenbedingung. Das heißt, es ist eine Untergruppe. Jetzt die Ordnung einer Untergruppe. Also das heißt, weiter wissen wir, es ist eine echte Untergruppe. Ja? Und wir wissen, die Ordnung einer Untergruppe muss die Ordnung einer Gruppe teilen. Ja, also kann ich nicht größer als die Hälfte sagen. So, das heißt also,
ausschließlich die Carmichael-Zahl machen die einfache Idee kaputt.
Ja, wenn wir eine Zahl haben, die keine Carmichael-Zahl ist, dann dann funktioniert es. So, und jetzt gibt es eben mehrere Methoden, die die einfache Fermat-Idee modifizieren, sodass man auch mit den Kamaita-Zahlen fertig wird. Ja? Die bekanntesten beiden Primzahltests gibt es, sogenannte Soloway-Strassen-Primzahltest und der Rabin-Mehler-Primzahltest. Ja, also die sind ähnlich effizient und so. Rabin-Mehler-Primzahltest braucht man noch etwas weniger algebraische Methoden und den Verläufertest, der Soloway-Strassen-Test ist genauso gut. So, worauf beruht der Rabin-Mehler-Primzahltest? Ja? Auf folgendem Lemma. Ja? So, wenn P prim ist, dann gilt für alle A aus Z Stern, wenn A Quadrat kongruent 1 modulo P ist, dann ist A kongruent plus minus 1 modulo P. So. Und das beruht einfach darauf, dass wenn wir eine Primzahl haben, dann ist ZP Stern plus mal, natürlich immer modulo P, ein Körper. Ja? So. Und in einem Körper gibt es eben nur die trivialen Einheitswurzeln plus minus 1. Ja? Beruht nun der Rabin-Mehler-Primzahltest. Input n. Wir dürfen voraussetzen, dass n ungerade ist, denn nur wenn es gerade ist, dann wird das Leibtest und dann wissen wir, dass sie nicht prim ist, außer sie ist 2 selbst. Und wir haben zusätzliche Sicherheitsparameter, wie im letzten Primzahltest. Ja, wir haben einen probabilistischen Algorithmus, der uns also nicht in jedem Fall eine ganz sichere Antwort liefern und wir wollen kontrollieren, wie, ja, was für ein Irrtum wir zulassen. Ja? So, erster Schritt ist, wir berechnen T und W so, dass n minus 1 gleich 2 hoch W, 2 hoch T mal W ist W ungerade. Das heißt also, wir spalten einfach, n ist ja ungerade, das heißt n minus 1 ist gerade, ja, also spalten wir die zwei Faktoren. So, jetzt wiederholen wir ein paar Mal. Nun, wir wählen zufällig ein A aus 1 minus 1
wir berechnen. BI gleich A hoch 2 hoch I. W. Für I von 0 bis T. Ja, also wir haben 2 hoch TW ist das dieser Exponent n minus 1. Mit der Methode des roten Quadrierens berechnen wir die A hoch 2 hoch I. W für diese Is. Wenn es jetzt so ist, dass BT, das ist ja gleich A hoch n minus 1. Ja, für I gleich T steht hier 2 hoch TW, also genau n minus 1. Wenn dieses BT nicht kongruent 1 ist, modulo n, dann sind wir sicher, n ist zusammengesetzt. Ja, nach dem Fermat. Als nächstes, also wenn das nicht passiert ist, dann bestimmen wir, das maximale I, so dass BI nicht kongruent 1 modulo n ist. Ja, wir haben ja, BT ist 1. Jetzt gucken wir davor, welches ist das maximale, so dass BI eben nicht kongruent 1 modulo n ist. Ja? Und jetzt, wenn es jetzt so sein sollte, dass dieses BJ, ja, also das nächste, das BI plus 1, das ist ja dann kongruent 1. Also BI ist eben noch nicht kongruent 1, BI plus 1 ist kongruent 1. Ja? So. Das ist aber einfach durch Erhöhung dieses Exponenten um 2 erhalten, das heißt durch Quadrieren. Ja? Das heißt, wenn es jetzt so ist, dass bj nicht kongruent minus 1 ist, modulo n, dann ist ja dieses Kriterium verletzt. Ja? Und dann kann n nicht prim sein. Also dann können wir wieder ausgeben, n ist zusammengesetzt. So. Und wenn wir so weit gekommen sind und das jetzt k-mal wiederholt haben und wir haben nie rausgekriegt, dass entweder der Fermat-Test oder der andere Test verletzt sind, ja, dann erlauben wir uns zu sagen, n ist vermutlich prim. Das heißt, wir führen viele Tests auf, die uns garantieren würden, dass die Zahl zusammengesetzt ist, aus. Wenn alle diese Tests scheitern, sagen wir, vermutlich ist es eine prime Zahl. So. Was sind die Aussagen, die wir über diesen Test machen können? Erstens. Der Rabin-Miller-Test ist durchführbar in polynomialer Zeit bezüglich log n. Zweitens, wenn n prim ist, dann gibt der Test immer die Antwort n vermutlich prim. Anders ausgedrückt, wenn er die Antwort n zusammengesetzt gibt, dann ist dies auch richtig. Und drittens, na gut, wenn ich noch eine Aussage weiß, ja, das alleine reicht mir nicht, denn das kann ich auch erreichen, indem ich auf jeden Input sage, ist es vermutlich prim. Ja. Ich will ja auch eine Aussage darüber. Wenn n zusammengesetzt ist, also wenn n nicht prim ist, dann gibt der Test mit Wahrscheinlichkeit größer gleich 1 minus 2 hoch minus k die Antwort, dass n zusammengesetzt ist. Ja. So, nun die erste Aussage die ist offensichtlich korrekt. Ja? Also das Einzige, was wir wissen müssen, was wir ja verifiziert haben, dass diese modulare Exponentiation, dass das effizient durchführbar ist mit der Methode des wiederholten Quadrierens und den ganzen Rest, den man tut, das ist ja ein einfacher Rechnung. Ja. Also die Komplexität ist k mal Polynom in log n. Ja. Also k ist nur der Sicherheitsparameter. Ja. Das führt die Schleife k mal durch. Ja. Und was uns interessiert, ist die Komplexität bezüglich log n. Das ist das. Kein Problem. Natürlich auch das Abspalten der zwei. Ja, also, ja, wiederholt das Dividieren. So. Was haben wir? Ja. So. Nun. Das ist ein gereichtes Dilemma. Ja? Also wenn n prim ist, dann gilt für alle a, erstens a hoch n minus 1 kongruent 1 modulo n, ja, das ist Fermat, und wenn bj nicht kongruent 1 modulo n ist, aber bj plus 1 gleich bj Quadrat kongruent 1 modulo n, dann ist bj gleich minus 1. modulo n. Ja? Nach dem zweiten Lemma.
Das heißt also, der Test wird nie feststellen können, dass n zusammengesetzt ist. Also folgt, wir haben die Antwort n vermutlich prim. Okay, also es beruht rein auf diesen beiden. Aus dem Fermat-Kriterium und diesem Kriterium, was eben Eigenschaften sind, die jede Primzahl erfüllt, ja? Und die hier krank getestet werden.
Das ist die Aussage, die wir noch verifizieren müssen.
Dritte Aussage noch verifizieren. Dazu betrachten wir Mn, die Menge aller A. N. Ja, einfach so, dass die Auswahl, also eine von A durch den Rabin-Miller-Test nicht zur Antwort N zusammengesetzt. Ja, es interessiert uns diejenigen A's, die hier gewählt werden können, ja, die nicht also so, dass A hoch N minus 1 kongruent 1 modulo n ist, ja, und dass auch der zweite Test nicht zur Antwort zusammengesetzt wird. Ja. So, und wir wollen natürlich für zusammengesetztes n eben wieder argumentieren, dass die Anzahl dieser mn nicht so groß sein kann. Ja. Also wir werden es wieder abschätzen, also das ist höchstens die Hälfte der a's. Das liefern kann. Ja, das ist ja dann genau das, was reicht, um durch k-malige Anwendung zu der Sicherheit 1 minus 2 minus k zu führen. Ja, und jedes Mal die Chance, also wir sollten eigentlich die Antwort n zusammengesetzt kriegen. Die Chance, dass wir es nicht kriegen, ist höchstens ein halb. Das Ganze führen wir k-mal unabhängig voneinander durch. Ja, also wird die Chance, dass es schief geht, dann 1 zu 2 auf k sein. So. Zeigen ist, dass die Anzahl dieser mn kleiner gleich n minus 1 halbe ist. Für alle n, die ungerade und zusammengesetzt sind. Ja? Also das, da sind wir uns einig, dass das reicht. Wenn wir das haben, haben wir drei bewiesen. So, jetzt zunächst ist Mn in Zn Stern. Ja? Wieso? Nun, wenn A in Mn ist, dann ist A hoch n minus 1 kongruent 1 modulo n. Und also A hoch n minus 2a plus Rn gleich 1 für ein geeignetes R aus Z. Wir haben A hoch n minus 1 kongruent 1 modulo n. Das heißt, dass, das ist ja wieder A hoch n minus 1. Das heißt, A hoch n minus 1 und 1 unterscheiden sich um geeignetes Vielfaches von n. Ja? So. Was müssen wir zeigen? Ja, wir müssen zeigen, wenn A in Mn ist, dann ist es zu n Teiler fremd. Ja? Zn Stern sind ja diejenigen A, die zu n Teiler fremd sind. Also wenn jetzt, wenn A und n einen gemeinsamen Teiler q größer 1 haben, ja, q teilt A, q teilt n, also muss q auch diese Summe teilen. Ja? Ja, das ist ein Widerspruch, weil die Summe ja 1 ist. Ja? Also, was zeigen wir? Behauptung: Es gibt eine echte Untergruppe von Zn Stern, die das Mn umfasst. Daraus folgt dann die Behauptung. Ja? Das ist eine echte Untergruppe, also heißt die Anzahl der Elemente dieser Untergruppe höchstens die Anzahl der Elemente hier drin geteilt durch 2. Ja? Mn ist noch kleiner, also folgt die Behauptung. Dann folgt nun, für zusammengesetzte nicht gemeinte Zahlen folgt dies. Aus dem, was war das vorletzte Lemma, ja? Ja, Mn in f erwächst. Na, wenn du eine nicht-grammaltige Zahl. So, jetzt betrachten wir also noch Carmichael-Zahlen. Nun, Carmichael-Zahlen sind nicht Primpotenzen, also ich kann n als Produkt von n1 mal m2 schreiben. N1 und N2 teilerfremd und natürlich ungerade. Ja, das fixieren solche N1, N2. So, und jetzt betrachten wir wir haben also irgendein A aus Mn dann haben wir diese Folge B0 bis Bt ja, also Bi gleich A hoch 2 hoch Ib Modulo n. So, wie sieht diese Folge aus? Und da kommt irgendwas. Ja? Am Schluss kommen Einsen, die Anzahl von Einsen. Und vor der 1 kommt hier eine minus 1. Ja? Denn es ist ja eben nicht so, dass die Antwort n zusammengesetzt geliefert wird. Das heißt, vor der ersten 1 kommt eine minus 1. Das wissen wir, weil das A aus Mn ist. Oder wir haben überhaupt nur 1. Das ist natürlich auch möglich. Die Folge sieht so aus, weil dieses A aus Mn ist. Nun, sei also H das Maximum der i, sodass es ein a aus zn Stern gibt mit a hoch 2 ib kongruent minus 1 modulo n. Nun, dies existiert. Da zum Beispiel, ja, wenn ich minus 1 nehme und ich nehme 2 hoch 0 b, ja, also minus 1 hoch b, minus 1 hoch was Ungerades, ist natürlich minus 1. Das heißt also, diese Menge ist zumindest mal nicht leer, also gibt es ein maximales i und das nennen wir h. Okay? Nun, jetzt sagen wir un ist die Menge aller A, sodass wenn ich dieses H, feste H nehme, ich habe A hoch 2 hoch H mal W, dann kriege ich plus minus 1 raus. So. Nun, offensichtlich ist das eine Untergruppe von Zn Stern. Denn diese Bedingung hier, ja, ist natürlich abgeschlossen unter Produkt. Ja, wenn ich zwei solche A's, diese Eigenschaften, miteinander erfülle, dann erfüllt das Produkt diese Eigenschaft natürlich auch. Ja, das ist eine Untergruppe. Und außerdem ist Mn in Un. Ja, denn wenn ich ein solches A auswähle, dann kriege ich ja eben nicht die Antwort zusammengesetzt. So, was bleibt also zu zeigen? Das zeigt, dass es eine echte Untergruppe ist. Ja, ich meine, wenn ich hier jetzt einfach auf komplizierte Weise nochmal dieselbe Gruppe definiert hätte, würde mir das überhaupt nichts bringen. Ja, ich muss jetzt zeigen, dass nicht zu viele sind. Also zu zeigen bleibt Un ist echte Zellenstelle. Sei B aus Zn Stern so, dass B hoch 2 hoch HW kongruent minus 1 ist modulo n. Irgendein B. Ne? So, jetzt gucken wir uns den chinesischen Rechtssatz an. Wir haben ja, dass wir n als Produkt von zwei ungeraden Zahlen in 1 und n2 schreiben können. Ja? Jetzt wissen wir, dass es ein a gibt aus zn Stern, sodass a kongruent B ist modulo N1 und zweitens A kongruent 1 ist modulo N2. So, Das bedeutet, also Behauptung, die wir aufstellen, ist, dass dieses A nicht in UN ist. Ja? Nun sonst. Nun, wir können betrachten den Fall, dass A in UN ist, weil A hoch 2 hoch H W kongruent 1 modulo N ist. Dann ist auch A hoch 2 hoch A W kongruent 1 modulo N1. Andererseits haben wir A hoch 2 hoch HW gleich B hoch 2 hoch HW kongruent minus 1 modulo N1 und das geht nicht. Also ich kann nicht gleichzeitig kongruent 1 modulo N1 sein und kongruent minus 1 modulo N1, da N1 ja nicht gleich 2 ist. Ja? Also nur modulo 2 bin ich gleich 1 und gleichzeitig gleich minus 1. Im anderen Fall kann A in UN sein, weil A hoch 2 hoch H W kongruent minus 1 ist. Ja? Also wenn A in UN ist, ist entweder A hoch 2 hoch H kongruent 1 oder kongruent minus 1. Dann ist auch A hoch 2 hoch H W kongruent minus 1 modulo N2. Ja? Und andererseits wegen 2 haben wir A hoch 2 hoch AB kongruent 1 modulo N2. Ja, und das geht wieder nicht. Also unmöglich, da auch N2 ungenau. Also ist ein solches A mit diesen Eigenschaften eben nicht in UN. Und damit haben wir ein Element, das UN von ZN Stern trennt. Da wir hier eine Untergruppe haben, haben wir dann eben ja, viele Elemente, die UN von ZN Stern trennen. Das heißt, wir haben für höchstens die Hälfte der Elemente wirklich die Präsenz. In UN. Ja? Und das ist das, was wir zeigen müssen. Das heißt, dieser einfache Test von Rabin Miller, der den Fermat-Test ergänzt und diese zusätzlichen Eigenschaften reicht, um auch mit den Carmichael-Zahlen, also mit den ja, Carmichael-Zahlen fertig zu werden. Ja? Die Alternative dazu ist, wie gesagt, der Soloway-Straßen-Primzahl-Test, der mit Lüschon-Symbolen, Jacobi-Symbolen operiert, also braucht ein bisschen mehr Zahlentheorie, um das einzustecken, aber die Rechnungen sind nicht eigentlich schwieriger. Ja?
Gut. Was wir in diesem Test eben auch wieder sehen, ist, dass es relativ einfache arithmetische Operationen sind, die im Test durchgeführt wird. Man muss dann ein bisschen zahlentheoretische Argumentation liefern, um ja, die Argumentation zu beweisen, dass der Test hinreichend gut funktioniert. Aber wie die meisten probabilistischen Tests ist auch dieser Test als Algorithmus eigentlich sehr einfach. Ja, das ist das generelle Bild. So, auf der Basis dieser sagen wir Beispiele, wollen wir jetzt eine Theorie von probabilistischen Komplexitätsklassen entwickeln. Also ich möchte jetzt heute noch eben ein paar probabilistische Komplexitätsklassen definieren. Und der Rest des Kapitels, oder der große Rest, wird dann sich damit befassen, wie sich diese Klassen zueinander und zu den deterministischen Klassen, die wir kennen, verhalten. Probabilistische Turing-Maschinen und Komplexitätsklassen. So. Also, wenn wir eine natürliche Zahl festhalten, dann können wir die Menge aller Binärwörter der Länge m als den Wahrscheinlichkeitsraum mit Gleichverteilung betrachten. Ja, also für jedes u, für jedes Binärwort der Länge m ist Wahrscheinlichkeit dafür, also wenn ich ein Y aus diesem Raum wäre, für das Ereignis, dass Y gleich U ist, genau 1 durch 2 hoch M. Was wollen wir in probabilistischen Turing-Maschinen betrachten? Das ist eine Turing-Maschine. Mit Inputs. XY, wobei X die eigentliche Eingabe ist, und Y eben eine Hilfseingabe, das ist ja das, die Folge der verwendeten Zufallsbits. Also X ist eigentliche Eingabe. Und Y ist eben ein Zufallswort, das die Berechnung steuert. So. kürzen wir das mit PTM ab. Nun, eine solche probabilistische Turing-Maschine M ist P von N zeitbeschränkt. Wenn M auf jeden Input xy nach höchstens p von Länge von x Schritten hält. Ja, das heißt also, die Berechnungszeit nur bezüglich der eigentlichen Eingabe gemessen. Ja? Also y ist nicht wirklich eine Eingabe, das werden wir auch gleich sehen. Ja? So. Ohne Einschränkung können wir annehmen, dass die Länge von y gleich der Länge dieser Zeitbeschränkung ist. Ja. Wenn die Maschine, also wenn der Input von y länger ist, werden längere Wörter ja einfach gar nicht gesehen. Ja. Wenn es kürzer ist, kann sein, dass die Berechnung der Maschine plötzlich nicht mehr definiert ist, weil sie ein Zufallswort lesen will, zum Beispiel lesen will und keines hat. Ja, dann nehmen wir das Wort hier an. Ja? So. Gut. Im Weiteren betrachten wir hier zunächst mal nur die Situation, dass M ein Akzeptor ist, das heißt, wir akzeptieren oder verwerfen. Ja? So. Nun, wenn M ein Akzeptor ist, dann erhalten wir eine Sprache LM, ja, nämlich die Menge aller Wörter XY, so dass M das Paar XY akzeptiert. Ich muss das formal definieren. LM ist einfach die Menge der von M akzeptierten Inputs. In diesem Fall, wenn wir es als solchen Input betrachten, sind das dann Paar XY. Ja? Das ist aber nicht das, was uns interessiert. Was wir wollen, ist M als einen probabilistischen Akzeptor über Sigma Stern, über die eigentlichen Eingaben. So. Wie machen wir das? Also für x auf Sigma Stern mit x gleich n, also Länge von x gleich n, setzen wir
die Wahrscheinlichkeit, dass M die Eingabe X akzeptiert, ist definiert als die Wahrscheinlichkeit, genommen über die Zufallswörter Y des Ereignisses, dass das Paar XY zu der von M im deterministischen Sinn akzeptierten Sprache gehört. Das kann man natürlich auch anders schreiben. Das ist die Anzahl der Zufallswörter Y sodass das Paar XY von N akzeptiert wird, geteilt durch die Menge aller solcher Wörter, also durch 2 hoch P von N. So, das sind mal die fundamentalen Definitionen. Ja? Also was uns interessiert sind, probabilistische Algorithmen, gut, ich meine formal für die Definition von Komplexitätsklassen nimmt man Turing-Maschinen, aber das kann man für jedes andere Modell genauso tun. Also probabilistische Algorithmen sind Algorithmen, die eine eigentliche Eingabe haben und eine Folge von Zufallsbits, kann man interpretieren als was der Algorithmus. Ja, Algorithmus hat eben nicht nur ein Computer, sondern kann auch Münzen werfen, ja, wenn man nur eins hat, das ist die Folge der Zufallsbits, die dabei rauskommen. Ja, also zwei Eingaben. Und im deterministischen Sinn ist also ein Algorithmus mit zwei Eingaben. Das heißt, es definiert eine Menge von Paaren XY, die da akzeptiert werden, die anderen werden eben verworfen. Ja, wir interessieren uns in diesem Fall insbesondere für Algorithmen, die eben durch eine feste Funktion zeitbeschränkt sind, und in allen Anwendungen, die wir jetzt betrachten, wird es ein Polynom sein. Also braucht polynomial zeitbeschränkte Turing-Maschinen, Algorithmen, die zusätzlich noch ein zweites Wort von 0,1, also eine zusätzliche 0,1-Folge in ihrer Berechnung gestaltet werden. Die Größe, die uns interessiert, ist für einen solchen Algorithmus und eine eigentliche Eingabe X die Wahrscheinlichkeit genommen über die Zufallswörter, dass das Paar XY akzeptiert wird. Ja? So, und damit haben wir jetzt eigentlich einen gewissen Spielraum, Komplexitätsklassen zu definieren. Ja? Also die Algorithmen sind im deterministischen festgehalten, sind deterministische polynomiale Algorithmen. Ja? Aber da wir hier jetzt eben einen Wahrscheinlichkeitsraum haben, gibt es jetzt verschiedene Arten, ja, was zu fordern, was dieser Algorithmus leisten soll für die Eingaben, die er akzeptieren soll und die Eingaben, die er verwerfen soll. Ja? Eigentlich geht es ja darum, was es jetzt heißt, dass ein solcher Algorithmus eine Sprache entscheidet. Das tut er ja eben nicht exakt, sondern tut er mit einer Fehlerwahrscheinlichkeit. Und diese Fehlerwahrscheinlichkeit, da kann man ja entweder sehr liberal oder sehr hart sein, was man fordert. So, betrachten wir zunächst mal ein folgendes Lemma. Wir sehen, dass NP auch da reinpasst. Ja? Also eine Sprache A in Sigma Stern ist in NP genau dann, wenn eine probabilistische Turing-Maschine M existiert, wo das gilt, Menge aller Inputs, so dass die Wahrscheinlichkeit
dass mx akzeptiert, positiv ist.
So. Also ist im gewissen Sinn NP eine probabilistische Komplexitätsklasse. Gut, ich möchte den Beweis jetzt nicht formal an der Tafel schreiben. Ja? Das ist aber erläutern. Ja, wieso ist das so?
Nun, nehmen wir an, A ist in NP.
Das können wir auf verschiedene Arten definieren. Entweder können wir sagen, ja, A, da gibt es eine Sprache NP, besteht aus allen Paaren XY. Dass Y ein Zeuge dafür ist, dass X in A ist. Ne? Also, und der zugehörige probabilistische Algorithmus rät jetzt einfach oder ja, überprüft für irgendwelche Y, ob das Paar XY eben zu diesem Problem gehört.
Guckt mich so an, vielleicht sollte ich das doch formaler aufschreiben. Also erstens, sei A in NP. Es existiert ein Problem B in P. Und ein Polynom Q von N, so das gilt, A ist die Menge aller x auf Sigma Stern, es gibt ein Y, die Länge von Y, Q von x, so dass xy in B ist. Ja, okay. So, jetzt natürlich kann ich ohne Einschränkung annehmen, dass die Y nur 1 Wörter sind.
So. Aber das bedeutet doch jetzt, dass ich den Algorithmus, also dieses Problem ist in P, ja? Das heißt, ich habe einen Algorithmus, der polynomial läuft, der für solche Eingaben das entscheidet. Jetzt fasse ich das einfach als einen probabilistischen Algorithmus auf und übe es als ein Zufallswort. Ja? Das bedeutet doch, wenn x in A ist, dann gibt es eben mindestens ein y. Das heißt, wenn ich zufällig einfach die y wähle, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf ein gutes gerate, möglicherweise sehr klein, aber es ist jedenfalls positiv. Ja? Mindestens ein y funktioniert ja. Andererseits, wenn x nicht in A ist, dann führt jede Auswahl eines geeigneten Y dazu, dass das Paar XY nicht in B ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Algorithmus dann akzeptiert, ist 0. Also ist 0 für die schlechten Inputs und irgendwas Positives für die guten. Ja? Das heißt, also, wenn wir das so aufmalen, Wahrscheinlichkeiten 0,1, ja, dann haben wir die Wahrscheinlichkeit, wenn x nicht in A ist, ist die Wahrscheinlichkeit genau 0. Wenn x in A ist, beim deterministischen Algorithmus, wo wir dann 1 haben, ist bei NP haben wir einfach, dass die Wahrscheinlichkeit irgendwo hier sein kann. Also für die guten Inputs ist die Wahrscheinlichkeit positiv, für die schlechten ist sie 0. Das ist natürlich, also wir können, das heißt, wir können NP irgendwie in diesen Rahmen des probabilistischen Algorithmus wählen und NP als eine spezielle probabilistische Klasse auffassen, aber eben keine gute. Ja? Denn einfach eine positive Wahrscheinlichkeit, die auch beliebig klein sein kann, ist praktisch natürlich nicht hilfreich. Und insbesondere die schlechten und die guten so nah beisammen, dass man keine Chance hat, irgendwie was zu trennen. Also NP ist eine probabilistische Komplexitätsklasse, aber ist nicht das, was man wirklich haben will. Umkehrung habe ich jetzt gar nicht erläutert, aber die Umkehrung sollte klar sein. Ja? Also wenn wir eine probabilistische Turing-Maschine haben, sodass die Sprache A genau aus diejenigen Inputs besteht, die mit positiver Wahrscheinlichkeit akzeptiert werden, da können wir ja das einfach als die Maschine als nicht-deterministische Maschine auffassen, die irgendein Zufallswort trägt und dann überprüft. Ja. Also was sind jetzt was ist die Definition der Klassen? Wie es uns geht. Also wir betrachten irgendein A aus Sigma Stern. Jetzt sagen wir, A ist in der Klasse PP Probabilistic Polynomial Time, probabilistische Polynomialzeit. Wenn eine gut, auch dort oben im Lemma habe ich natürlich fast vergessen. Eine Polynomiale. Auch hier. Sie interessieren uns nur polynomiale probabilistische Turing-Maschine. So dass A besteht aus denjenigen X, sodass die Wahrscheinlichkeit M akzeptiert X größer ist als ein halb. Ja, ist nicht größer 0, sondern größer als ein halb. Wir werden sehen, diese Klasse taugt nicht viel. Ist auch nicht besser zu handeln als NP. Eine Klasse, die sehr viel taugt, ist BPP. BPP ist für Bounded Error Polynomial Time. Etwas probabilistic polynomial time. Ja. Also gut, wenn nehmen wir das Gleiche, eine probabilistische polynomial PPM existiert, so dass Folgendes gilt.
x in A die Wahrscheinlichkeit, dass M akzeptiert x, ist größer als 2 Drittel. Und wenn x nicht in A ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass x akzeptiert wird, kleiner. Größer gleich, kleines gleich ein Drittel. Das heißt, in diesem Bild gilt, wenn x nicht in A ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir akzeptieren, kleiner gleich ein Drittel, für x in A ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir akzeptieren, größer 2 Drittel. Auch das scheint nicht sehr gut zu sein. Ja? Aber ich meine, Sie werden nicht zufrieden sein mit einem Algorithmus, der nur mit Wahrscheinlichkeit 2 Drittel gute Inputs akzeptiert und immerhin mit Wahrscheinlichkeit 1 Drittel auch schlechte akzeptiert. Ja? Aber die Existenz dieser Lücke zwischen den Guten und Schlechten erlaubt Ihnen durch wiederholte Anwendung diese Fehlerwahrscheinlichkeit beliebig klein zu machen, also exponentiell klein sogar zu machen. Das ist ein Satz, den man beweisen muss. Ja? Den werden wir beweisen. Das heißt, dass man hier 2 Drittel und 1 Drittel nimmt, ist völlig willkürlich. Die Klasse ist dieselbe Klasse, wenn ich hier 9 Zehntel und 1 Zehntel nehme. Ja? Oder irgendetwas, irgendeine Konstante, die strikt kleiner als ein halb ist, statt ein Drittel. Ja? Also auch 51% und 49% tut. Wichtig ist, dass eine Lücke da ist. Wenn die Lücke da ist, kann die Lücke groß gemacht werden. Das werden wir sehen. Ja? Das heißt, die Definition scheint zunächst mal willkürlich, aber es ist eben doch die richtige Definition. Ja? Aber trotzdem haben wir hier falsch positive und falsch negative Fehlerwahrscheinlichkeit. Gut, sagen wir mal so, also bevor wir dann in die Theorie einsteigen, ich gebe Ihnen jetzt noch die Definition der anderen wichtigen Klassen, sodass wir, dass sich da schon Überlegungen ein bisschen dazu machen können und nächste Woche dann die Theorie dazu. Ja, also BPP ist die wichtigste Klasse und da gibt es Varianten, die noch etwas eingeschränkter sind. Die Klasse RP, der Ausdruck kommt von Random Polynomial Time. Also die Namensgebung ist hier natürlich nicht systematisch, sondern das hat der historischen Entwicklung geschuldet. Ja? So. Ja, wenn. Also immer das Gleiche, wenn eine probabilistische polynomiale Turingmaschine M existiert, so das. Wenn x in A ist, folgt die Wahrscheinlichkeit, m akzeptiert x, ist größer gleich 2 Drittel. X nicht in A folgt, dass die Wahrscheinlichkeit, m akzeptiert x, ist gleich 0. Ja? Hier haben wir wieder eine Irrtumswahrscheinlichkeit auf der einseitigen. Ja, in einem Fall kriegen wir mit Sicherheit die richtige Antwort, im anderen nicht. Ja,
hier fallen die Algorithmen rein, die wir definiert haben. Ja? Und je nachdem, ob man das Problem oder ein Komplement definiert, haben wir natürlich auch ORP. Das kann ich natürlich so definieren. Das Problem in CoRP ist, wenn das Komplement in RP ist, ja, wie das immer bei solchen Klassen ist. Aber ich kann es natürlich auch wieder so definieren, damit das hier explizit steht. Ja. Dann habe ich eben x in A folgt, die impliziert die Wahrscheinlichkeit, m akzeptiert x ist gleich 1. Und wenn x nicht in A ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass x akzeptiert wird, kleiner als ein Drittel. Und schließlich sagt man, A ist in ZPP, wenn A in RP und A in CoRP ist. Ja? So. Offensichtlich haben wir nun Folgendes. P in ZPP, in RP, in CoRP. In BPP. Außerdem, wenn wir in RP haben, haben wir insbesondere die Situation, wenn x ein guter Input ist die Wahrscheinlichkeit größer 0, wenn es ein schlechter Input ist, ist es gleich 0. Ja? Also ist RP in NP und CoRP in CoNP. So, was unklar ist, ist der Zusammenhang von BPP dazu. Ja? Aber was auch ist, dass BPP in PP ist. Ja? Wenn wir ein BPP haben, haben wir bei einem guten größer als ein halb, bei einem schlechten kleiner als ein halb. Ja? Also ist, und zwar immer, ohne dass wir den Algorithmus überhaupt verändern müssen. Ja, rein durch die Wirkungswahrscheinlichkeit. Ja? Also haben wir diese Struktur von probabilistischen Komplexitätsklassen. Wieso? Also ZPP steht für Zero Error Probabilistic Polynomial Time. Ja, daher kommt diese Abkürzung. Und das ist zunächst mal nicht so sichtig auf dieser Definition. Ja, sie einfach als Schnitt zweier Klassen definiert. Aber überlegt sich, wenn Sie diese Situation haben. Ja? Zero Error bedeutet, dass man einen Algorithmus hat, der ohne Irrtumswahrscheinlichkeit läuft. Gut, ich meine, man kann nicht alles haben, man kann nicht die Irrtumswahrscheinlichkeit 0 haben, indem man eine Antwort hat, sonst hätte man einen deterministischen Algorithmus. Aber die Idee ist jetzt folgende. Wenn ich weiß, das Problem ist in RP und es ist in CoRP, dann nehme ich doch die beiden Algorithmen, die dies bezeugen und lasse sie parallel laufen. Ja? Wenn derjenige eine Antwort liefert, ja, also wenn derjenige sagt, wenn er Ja sagt, ja, dann weiß ich auf jeden Fall, das ist ein guter Input, bei einem schlechten würde er auf keinen Fall Ja sagen. Ja? Also wenn ich hier die Antwort Ja kriege, ist gut. Wenn ich hier die Antwort Nein kriege, weiß ich auch, das ist auf jeden Fall richtig. Ja?
Und ich kriege diese Antworten mit großer Wahrscheinlichkeit. Ja gut, also hier sind die Wahrscheinlichkeiten nur 2/3 und 1/3, aber ich habe gesagt, die Wahrscheinlichkeiten wird man beliebig groß machen können. Ja? Das heißt, man kann, wenn man einen Algorithmus dieses Typs hat und einen Algorithmus dieses Typs, einen neuen Algorithmus generieren, der mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eine Antwort liefert, die mit Sicherheit richtig ist. Ja? Also das heißt, man kann die Irrtumswahrscheinlichkeit, also man hat dann immer noch die Situation, dass man mit, sagen wir, kleiner Wahrscheinlichkeit eine Antwort kriegt, die unsicher ist, aber mit großer Wahrscheinlichkeit kriegt man eine Antwort, die ganz sicher ist. Und das ist hier und hier natürlich nicht der Fall. Ja? Weil wir immer noch diese Wahrscheinlichkeiten haben. Ja? Also wir können diese Sicherheit, dass die Antwort richtig ist, nur in dem einen Fall generieren, hier nur in dem anderen, aber hier eben in beiden Fällen. Gut, also was bleibt jetzt? Was bleibt die nächsten Schritte? Und es bleibt, ja, diese Algorithmen besser zu verstehen, insbesondere eben zu zeigen, dass man die Irrtumswahrscheinlichkeit, dass das ein Drittel willkürlich ist, dass man diese Irrtumswahrscheinlichkeiten klein machen kann und dann das Verhältnis zu verstehen zu anderen Klassen. Ja? In einem praktischen Sinn sind das die guten Klassen. Wenn wir einen Algorithmus für ein Problem haben im BPP, dann ist es im praktischen Sinne schon gut. Ja? Weil wir eben die Irrtumswahrscheinlichkeiten sehr klein machen können. Die Frage ist dann, wie verhält sich das zu anderen Klassen, die wir kennen? Ja? Also kann es sein, dass man für alle Probleme in P-Space gute solche Algorithmen kriegt? Ja? Also dass P-Space gar nicht so schlimm ist. Kann es sein, dass man für NP, ja, also das nimmt man natürlich nicht an, dass NP das gleiche ist wie BP. Ja, wenn man wirklich probabilistische Algorithmen für SAT hätte, das wäre schon sehr gut. Ja. Also wir nehmen nicht an, dass NP in BPP ist. BPP in NP weiß man nicht, aber man kann BPP in Sigma P2, also nächste Stufen der Hierarchie, zeigen. Ja, also das ist dann Resultat. Also gut, das sind die nächsten Schritte. Es kommt dann noch einiges dazu, insbesondere kommt ganz am Schluss noch ein richtiger Leckerbissen, die sogenannten Artus-Merlin-Spiele. Aber das dann erst in der letzten. Gut, also machen wir für heute Schluss und nächste Woche geht es weiter.